möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich wieder mit euch, das Wort Gottes teilen zu dürfen und möchten zusammen das Evangelium nach Johannes aufschlagen, das 14. Kapitel. Die Verse 15 bis 26. Johannes 14. 15 bis 26, das ist die Seite 1202. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich möchte auch noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für den Gottesdienst, wir danken dir, Herr, für die Lieder, die wir singen dürfen zu deiner Ehre. Wir danken dir, Herr, auch besonders jetzt für das Wort, das du uns aufgeschrieben hast, Herr, das von dir inspiriert ist, Vater, und das zu uns hindurchgedrungen ist bis zu unserer Zeit, und wir dürfen es in der Hand halten, wir dürfen es lesen, wir dürfen uns ermutigen lassen. Und wir dürfen dich preisen. Herr, das ist auch unser Ziel heute in diesem Gottesdienst, auch jetzt bei der Botschaft. Wir möchten dich verherrlichen, wir möchten die Herrlichkeit Christi sehen. Bitten dich, Herr, dass du durch diesen Text uns diese Herrlichkeit aufzeigst, dass wir zur Anbetung Gottes geführt werden. Zu deiner Ehre bitten wir. Amen. In den christlichen Kreisen gibt es zwei extreme Positionen in Bezug auf den Heiligen Geist. Die einen glauben, dass der Heilige Geist so etwas wie eine magische Kraft ist. Ja, wie in einem Märchen. Sage nur die richtigen Worte, spreche die richtigen Sätze, konzentriere dich, befehle dem Heiligen Geist und er vollbringt durch dich eine wundervolle Wirkung. Die andere Extreme anerkennt den Heiligen Geist zwar, sie bekennt sich zu der Dreieinigkeit, sie lebt aber so, als ob es den Heiligen Geist gar nicht gibt, sondern nur den Vater und den Sohn. Sie reden fast nicht über den Heiligen Geist und erkennen dementsprechend leider nicht seine Wirkungen. Beide Extremen, deswegen sind es Extremen, falsch. Wir müssen dem Heiligen Geist die Rolle zusprechen, die er auf der Grundlage der Schrift hat. Christus macht seinen Jüngern deutlich, dass der Heilige Geist eine große Rolle in ihrem Leben spielt. Er erklärt ihnen, wer der Heilige Geist ist und was und wie er wirkt. Wenn wir den Kontext anschauen, wo befinden wir uns hier gerade in dem Johannesevangelium, im Leben Jesu? Wir befinden uns einige Stunden vor der Kreuzigung Jesu Christi. Wir befinden uns an einem einsamen Ort, wo Jesus mit seinen Jüngern sich zurückgezogen hat, wo wo er gerade ihnen seine Liebe zu ihnen erwiesen hat, indem er ihnen die Füße gewaschen hat. Wo er mit ihnen das letzte Passahlamm gegessen hat. Wir befinden uns an dem Ort, wo Jesus genau weiß, dass seine Stunde gekommen ist, von der er immer wieder zu seinen Jüngern gesprochen hat. Ich gehe hin. Und dort, wo ich hingehe, könnt ihr mir nicht folgen. Wir haben besonders in Lukas Evangelium immer wieder lesen wir, dass Jesu Blick nach Jerusalem gerichtet war. Und Jesus hat selbst davon gesagt im Lukas Evangelium, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Wir finden hier in dieser letzten Rede Jesu zu seinen Jüngern eine sehr bedrückende Haltung, besonders bei den Jüngern. Für sie wird es schwer sein, ohne Jesus das Evangelium zu verkündigen. Das wusste Jesus. Doch sie mussten es. Die Stimmung war sehr bedrückend. Sie wollten nicht, dass Jesus geht. Sie liebten ihn so sehr, dass sie am liebsten wollten, dass Jesus bleibt für immer. Doch Jesus, indem er weiß, was die Jünger erwartet, wenn er in den Himmel fährt, wenn seine Mission hier zu Ende geht, ihn hat es herzlich verlangt, diese letzten Stunden mit seinen Jüngern zu verbringen, um sie auszurüsten für das, was für sie wichtig ist. Und gerade weil sie gesagt haben oder weil sie ihn so geliebt haben und ihre Liebe zu ihm damit zum Ausdruck gebracht haben, dass er doch bei ihnen bleiben soll, nicht weggehen soll. Wohin willst du gehen, hat Petrus ihn gefragt. Ich komme mit dir. Geh nicht, hat Petrus ihm einmal mehr gesagt. Jesus zeigt uns in diesem Text, was es heißt, ihn zu lieben. In Vers 15 lesen wir, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Mit anderen Worten, wenn ihr mich liebt, so dringt nicht nach mir, dass ich bei euch bleibe, sondern haltet meine Gebote. Und wir lesen im Vers 21 wieder das Gleiche. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und dann Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und Vers 24. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Es geht hier darum, dass wie die Liebe zu Christus zum Ausdruck gebracht werden kann. Und die Liebe zu Christus wird in seinen Geboten deutlich oder in dem Befolgen seiner Gebote deutlich. Das bildet den Rahmen von diesem Text, den wir heute betrachten. Aber das Zentrum von diesem Text ist, und damit sind wir beim Thema, der Geist der Wahrheit. Und so habe ich auch das Thema genannt, der Geist der Wahrheit. Die Liebe zu Christus zieht das Erfüllen seiner Gebote nach sich. Nein, nicht einfach nur, dass es nach sich zieht, das Erfüllen der Gebote, sondern das Erfüllen der Gebote Christi zeigt die Liebe des Menschen zu Christus. Ein Mensch liebt Christus erst dann wahrhaftig, wenn er seine Gebote erfüllt. Das sagt Jesus hier ganz deutlich und immer wieder. Wenn du nach der Heiligung strebst, und das ist ein wichtiges Thema in dem christlichen Leben, wenn du nach der Heiligung strebst, was ist dein Motiv dahinter, heiliger zu werden? Was ist dein Motiv, von Sünde zu lassen? Gewohnheitssünden, von denen der Hebräerbriefschreiber sagt, dass diese Gewohnheitssünden, die uns doch so leicht umstrecken, die mit unserem Charakter verbunden sind, mit unserem Wesen verbunden sind. Die Sünden, die wir immer tagtäglich machen, die wir schon sogar vergessen haben, dass das Sünden sind. Christus macht klar, dass die wahre Motivation, seine Gebote zu erfüllen, die Liebe zu ihm sein soll. Nicht meine Stellung vor dem anderen Bruder. Nicht, dass ich nachher das Recht habe, jemanden auf seine Sünde hinzuweisen, weil ich gerade hier heiliger bin, sondern die Liebe zu Christus. Das soll die erste Motivation sein, von Sünde loszulassen, Gewohnheitssünden aufzugeben. Und gleich im Vers 16 sagt Jesus weiter, und damit verbindet er das Halten der Gebote Christi und damit die Liebe zu Christus mit der Verheißung. Er sagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und damit kommt Jesus zu dem Heiligen Geist. Das Thema des Heiligen Geistes ist im Johannesevangelium nicht unwichtig. Man kann sogar sagen, dass der Johannes, der Schreiber, eine sehr wichtige Rolle dem Heiligen Geist in seinem Evangelium zuschreibt. Als Johannes der Täufer Jesus das erste Mal sieht, wenn wir Kapitel 1 aufschlagen, Vers 32 und 33, so lesen wir hier folgende Worte. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm, das heißt auf Jesus. Und dann Vers 33, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das Herabfahren des Heiligen Geistes war in erster Linie ein Zeugnis für Johannes den Täufer und die umringenden Menschen, die gesehen haben, dass der Heilige Geist wie die Taube auf Jesus hinuntergekommen ist und auf ihm blieb. Aber es gibt hier noch einen Aspekt. Jesus kam auf die Erde als ein vollkommener Mensch. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels und er gab bestimmte göttliche Attribute, obwohl er niemals nicht Gott gewesen ist, auf, wie zum Beispiel seine herrliche Erscheinung. Wir lesen davon im Philipperbrief Kapitel 2, wo es darüber heißt, dass Jesus sich erniedrigte. Er wurde wie die Menschen. Und kam auf die Erde und war gehorsam bis in den Tod. Und hier sehen wir, wie Gott, der Vater, seinen Sohn, der Mensch geworden ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nicht einfach nur erfüllt, sondern Johannes sagt, dass Jesus selbst mit dem Heiligen Geist tauft. Sein Amt ist es, als Gott mit dem Heiligen Geist zu taufen, nämlich die Menschen, die er retten wird und errettet. Dann lesen wir weiter eine Rolle, von der Jesus selbst mit dem Nikodemus spricht, wo er selbst das Thema des Heiligen Geistes fortführt, in Kapitel 3, Vers 5 bis 8, wo Jesus deutlich macht, wenn jemand nicht vom Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Damit macht Jesus die unabdingbare Rolle des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt deutlich. In Kapitel 4, als Jesus sich mit der samaritischen Frau unterhält, so macht er ihr deutlich, dass die Gemeinschaft mit Gott nur dann möglich ist, wenn der Heilige Geist unmittelbar daran beteiligt ist. Auf eine andere Weise kannst du nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Nur den Heiligen Geist. Als Jesus sagte, diejenigen, die Gott anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Und jetzt auch hier diese Stelle, wo er sich mit seinen Jüngern unterhält, in Kapitel 14 bis 16 und auch Kapitel 17, immer wieder kommt er auf den Heiligen Geist zu sprechen. Er sagt hier im Vers 16, er wird den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er in euch bleibt. Einen anderen Beistand. Das Wort anderer beschreibt eine andere Person, nicht aber eine andere Qualität. In Bezug auf die Qualität ist der andere Beistand oder der Tröster mit Jesus Christus vollkommen zu vergleichen. Er hat keine kleinere Qualität, er ist eine andere Person. Und Jesus sagt hier im Vers 17, er nennt ihn den Geist der Wahrheit. Wahrheit ist die wichtigste Charakteristik des Heiligen Geistes. Er wird nicht der Geist der Wunderwirkungen genannt, so wie es viele Menschen sehen, sondern in erster Linie der Geist der Wahrheit. So wie es von Gott dem Vater heißt, dass er die Wahrheit ist, so wie der Sohn Gottes selbst von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so sagt auch Christus über den Geist Gottes, er ist der Geist der Wahrheit. Dadurch wird er erkannt. Da, wo Wahrheit ist, da wirkt der Geist Gottes. Und er sagt in Vers 17, den die Welt nicht empfangen kann. Warum kann die Welt den Geist der Wahrheit nicht empfangen? Er antwortet auf die Frage und sagt, weil sie ihn weder beachten noch erkennen. Es liegt in der menschlichen Natur seit dem Sündenfall, dass der Mensch sich von der Wahrheit immer abwendet, der Wahrheit entgegengesetzt steht, sich zu dem bekennt, was nicht Wahrheit ist, nämlich Lüge, Trug, Bosheit. In Römer Kapitel 1, Vers 18 lesen wir, da sagt Paulus, dass der Mensch die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhält oder unterdrückt. Er tut so, als ob die Wahrheit unwichtig wäre. Was ist schon Wahrheit? Hat einmal Pilatus Jesus gefragt. In Römer Kapitel 3, Vers 4 lesen wir solche Worte. In Römer Kapitel 3, Vers 4. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber ist ein Lügner. Das heißt nicht unbedingt, dass nun jeder Mensch absolut lügt, sobald er den Mund auftut. Dies heißt aber, dass der Mensch von seinem Wesen her immer wieder zur Unwahrheit neigt. Wir fehlen. Wir sind lügenhaft. Lügenhaft in unseren Gedanken, lügenhaft in unseren Gefühlen, lügenhaft in unseren Wünschen und Taten. Wir generieren ständig etwas, was nicht der Wahrheit entspricht. Das sehen wir schon an unseren Kindern, wenn er etwas angestellt hat oder sie. Und du fragst, hast du das gemacht? So kommt die erste Reaktion durch diese verdorbene Wesensnatur. Nein. Und oft, wenn du das Kind richtig erzogen hast, besinnt es sich und sagt dann, ja doch, es tut ihm dann leid. Aber die erste Reaktion ist immer, nein, das war ich nicht. Und so ist es oft auch bei uns Menschen, bei den Erwachsenen genauso. Nur, dass wir es viel besser gelernt haben zu verbergen. Und oft betrügen wir uns dadurch selbst. Wenn du das, was du tust, egal was es ist, tust und dich fragst, warum tust du das? Was sind deine Motive? So merkst du oft, dass du ein Lügner bist. Wenn du ehrlich mit dir bist. Du willst den anderen oder dir selbst etwas vormachen. Und du suchst nach Ausreden. Ja, ich habe dies und jenes getan, damit ich Gutes tun kann. Damit daraus etwas Gutes entstehen kann. Und du machst dir selbst etwas vor und entschuldigst dich und versteckst dich hinter einer Lüge und gibst die Lüge für die Wahrheit aus. Jesus sagt, dass der Geist, der vom Vater aufgrund der Bitte Jesu zu den Christen gesandt wird, dass er der Geist der Wahrheit ist. Und deswegen sagt er im Vers 17, denn ihr, also die Gläubigen, die Jünger, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Mensch, der den Geist Gottes hat, erkennt die Wahrheit, weil der Geist Gottes in ihm ist und in ihm sein wird. Christus, oder wir lesen es immer wieder in der Schrift, dass der Heilige Geist in uns ist. Oder dass Christus in uns ist. Aber was bedeutet das? Gerade wenn wir zwei Stellen dazu aufschlagen, 1. Korinther 6, 19. 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und dann die zweite Stelle, Römer Kapitel 8, Vers 10 bis 11. Wir haben diese Stelle heute schon gehört. Römer Kapitel 8, Vers 10 bis 11. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und Jesus sagt es ja auch hier selbst, dass er den Vater bitten wird, der Geist wird bei euch sein und in euch sein. Und dann sagt er später, im Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und dann lesen wir im Vers 23 in unserem Predigttext, und wir, also der Vater und Jesus, wir werden zu ihm kommen, also zu dem, der sich zu Christus bekennt, ihn liebt und damit die Gebote Christi erfüllt, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Geist Gottes ist in euch. Christus ist in euch. Die Innewohnung des Geistes ist nicht etwas Mystisches. Es ist nicht so, dass wir den Geist Gottes in uns spüren können. Als ob da irgendetwas ist, was nicht zu unserem Leib gehört. Er wohnt auch nicht so in uns, sodass wir mit dem Wesen des Geistes Gottes vermischt werden und seine Eigenschaften irgendwie auf uns übergehen, in keiner Weise. Es ist auch nicht so, dass jetzt der Geist persönlich und individuell, weil er in uns ist, mit uns irgendwie eine Kommunikation öffnet, uns etwas befiehlt zu tun oder uns etwas verbietet. Man hört es ja immer wieder, ja, der Geist Gottes hat zu mir gesprochen oder der Geist hat mir gesagt, ich soll dahin gehen oder dies tun oder jenes lassen. So funktioniert nicht die Innewohnung des Geistes Gottes in uns. Man kann die Innewohnung des Geistes oder Christi mit der Sonne vergleichen. Sie vermischt sich nicht mit dem, was sie berührt. Und dennoch erstrahlt und durchleuchtet sie das ganze dunkle Zimmer im Haus und lässt an ihrer Herrlichkeit und an ihrem Glanz und an ihrer Wärme alle teilhaben, mit denen sie in Berührung kommt. Paulus sagt, dass wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Alles, was der Geist in uns tut, alles, was der Geist tut und wirkt, und das ist sehr wichtig zu verstehen, tut er auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und nur in Verbindung mit dem Wort Gottes. Nun, wie geschieht das praktisch? Wie merkst du, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Später sagt er es nochmal einige Male. Jeder, der die Gebote Gottes, die Gebote Christi versucht zu halten, merkt sehr schnell, dass er sündigt, dass er nicht in der Lage ist dazu, die Gebote Gottes zu halten auf eine perfekte Art und Weise. In Johannes Kapitel 16, es ist immer noch das gleiche Gespräch, Jesus ist immer noch mit seinen Jüngern zusammen, nur etwas weiter, spricht er auch über den Heiligen Geist und er sagt, in Vers 7 und weiter, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Der Geist Gottes, der in erster Linie dadurch zu erkennen ist, dass da die Wahrheit ist, wirkt als erstes so, dass er dich von deiner Sünde überführt. Weil er der Geist der Wahrheit ist, überführt er dich folglich von deiner Sündhaftigkeit. Er bewirkt in dir eine Zerbrochenheit über deine eigene Sünde. Wenn du jemals eine völlige Zerbrochenheit erfahren hast, nicht so wie Judas, das war keine Zerbrochenheit, das war Selbstmitleid. Deswegen ist er auch hingegangen und hat sich umgebracht. Das war Selbstmitleid. Das war die Trauer über seine eigene Ehre. Jetzt ist er 3,5 Jahre mit Jesus umhergegangen, hatte solch eine Stellung gehabt, ein Minister Jesu Christi gewesen, der die Kasse hatte, und nun plötzlich steht er da als ein Verräter. Das hat ihm leid getan. Nicht seine Sünde hat ihm leid getan. Aber diese Zerbrochenheit, die Zerbrochenheit, von der Paulus spricht, ist eine Betrübnis auf eine gottgewollte Art und Weise. In 2. Korinther Kapitel 7 lesen wir, wo Paulus sich daran erinnert, als er den Brief, den zweiten Brief an die Korinther geschrieben hat. Und sie sind dadurch betrübt worden. Sie wurden traurig, am Boden zerstört. Und Paulus sagt, ich freue mich, dass ihr betrübt worden seid. Warum? Weil es auf eine gottgewollte Art und Weise geschehen ist. Und woran hat er das gesehen? Es gab wieder eine Wiederherstellung. Sie haben Buße getan. Sie haben Früchte der wahren Buße gebracht. Und Paulus sagt, das ist eine Betrübnis, die nach Gott gewollter Weise geschieht. Diese Zerbrochenheit bewirkt der Heilige Geist, der in dir ist. Er überführt dich von Sünde. Und wenn du das jemals erfahren hast, so kannst du dir dessen sicher sein, dass du dann selbst mit Gott in Berührung gekommen bist. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Die Tatsache, dass der Geist Gottes in dir ist, wird nicht durch irgendwelche Gefühle bestätigt, sondern dadurch, dass du anfängst zu verstehen, dass du ein Sünder bist. Wenn du Christus liebst, dann wirst du seinen Geboten nachlaufen, um diese zu tun. Aber wenn du das tust, wirst du schnell merken, dass du nicht in der Lage bist dazu. Der Heilige Geist wird dich aber überführen von deiner Sünde und er wird dir dabei helfen, deine Machtlosigkeit aufzuzeigen. Er wird dich zerbrechen. Vielleicht bist du über dein Leben enttäuscht, wie es bisher gelaufen ist. Oft denken wir, würde ich doch diese Zeit zurückdrehen können. Ich würde vieles anders machen. Ich würde andere Entscheidungen treffen in meinem Leben. Ich würde nicht an diese Arbeitsstelle kommen. Ich würde lieber nicht hier wohnen. ich würde lieber nicht diese Frau heiraten oder diesen Mann. Lieber würde ich weniger Kinder haben und so weiter. Aber nein, das würdest du nicht, weil es die Zeit nicht zurückzudrehen ist. Es ist unmöglich. Es konnte auch nicht anders laufen, wie es jetzt gelaufen ist. Es konnte nicht anders laufen. So wie es bisher gelaufen ist, ist zu deinem Besten gewesen. Auch wenn du viele Enttäuschungen hinter dir gebracht hast. Auch wenn du deiner Meinung nach falsche Entscheidungen getroffen hast, Dinge getan hast, die du hättest lieber nicht tun sollen oder dürfen oder müssen. Ich kann dir auf der Grundlage der Schrift sagen, dass es nicht anders hätte laufen können. Dazu müssen wir zwanghaft kommen, wenn wir an den Gott der Bibel glauben. David sagt in seinem Psalm 139, in Vers 16, er erinnert sich noch an die Zeit, als er noch nicht geboren war. Natürlich nicht von seinem Verstand her, sondern er denkt darüber nach, als er noch nicht geboren war. Und er sagt, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollen, als noch keiner von ihnen war. David weiß ganz genau, alles, was in seinem Leben geschehen ist. Ist es geschehen? Weil diese Tage, die damals in der Vergangenheit noch nicht geschehen sind, geschehen sollten. Und weil sie so schon so aufgeschrieben worden sind von Gott selbst. Vielleicht siehst du in dir immer den gleichen Kampf, der gleichen Sünde. Es ist der Geist der Wahrheit, der dir hilft. Brauchst du so eine Hilfe, immer wieder überführt zu werden von deiner eigenen Sünde? Ja, die brauchst du. Die brauchst du. Weil ohne diese Überführung, ohne die Erkenntnis, dass du nicht in der Lage bist, die Gebote Christi zu erfüllen, aus dir heraus, kannst du nicht den Trost des Heiligen Geistes bekommen. Weil der Heilige Geist dich nicht nur zerstört in deinem Selbstvertrauen, sondern er zeigt dir auch gleichzeitig die Herrlichkeit Christi auf. In Johannes Kapitel 16 ist es immer noch das gleiche Gespräch, wie gesagt, Vers 14 lesen wir, der Heilige Geist, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Wenn du erkennen willst, ob der Heilige Geist Gottes in dir ist, dann prüfe dich, wie sehr du dich nach Christus sehnst. Wie sehr du über ihn sprichst. Wie sehr Christus deine Gedanken erfüllt. Wie sehr du dich über Christus freust. Das sind alles Anzeichen dafür, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Nicht der ist vom Geist Gottes erfüllt, der über den Geist spricht, der sagt, ich befehle dir, Geist Gottes, tu dies und jenes, oder der Geist hat zu mir dies und jenes gesprochen, sondern der ist vom Geist Gottes erfüllt, der über Christus spricht. Dessen Leben von Christus eingenommen wurde, komplett. Gedanken, Worte und Taten. Der es nicht lassen kann, über Christus zu sprechen. Wieso? Weil der Heilige Geist Christus verherrlicht in dir. Er macht dich auf Christus aufmerksam. Nachdem er dir aufzeigt, dass du ein Sünder bist, lässt er dich nicht in dieser zerbrochenen Haltung, sondern er zeigt dir auf Christus. Im 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Lesen wir. Versrasse gibt es nicht. Die Stelle habe ich falsch aufgeschrieben. Da lesen wir in der Stelle, dass wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi erblicken. Es geht immer nur um Christus. Und das ist die Rolle des Heiligen Geistes. Und deswegen dürfen wir und sollen wir über die Wirkung des Heiligen Geistes sprechen, weil diese Wirkung zeigt uns auf Christus. Als Resultat wirst du verstehen, dass du ohne Gott nicht leben kannst. Nachdem du dich selbst als Sünder wahrgenommen hast durch den Heiligen Geist, nachdem du die Herrlichkeit Christi erblickt hast durch den Heiligen Geist, du wirst vielleicht nicht alles bis ins kleinste Detail der Theologie wissen. Du wirst hier und da auf beiden Beinen hinken. Du wirst vielleicht so tief fallen, sündigen, dass du nur noch kriechen kannst. Aber wenn der Heilige Geist in dir anfängt zu wirken, dann wirst du zu Gott kriechen. Denn du hast ja nichts mehr, wohin du sonst hinkriechen kannst. Du wirst anerkennen und verstehen, dass Jesus Christus dein Herr ist. Deswegen sagt Jesus in unserem Predigttext, er sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, Vers 18, ich komme zu euch. Und dann sagt er weit vorher, ihr erkennt ihn, den Heiligen Geist, weil er bleibt bei euch und wird in euch sein. Erst dann fängst du an zu erkennen, dass Jesus Christus dein Herr ist. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 3, lesen wir, darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Diese Stelle, sie wird oft fälschlich ausgelegt. Es geht hier nicht um eine Zungensprache. Es geht hier um die Erkenntnis, dass Jesus Christus wirklich dein Herr ist. Jesus hat einmal selbst gesagt, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir dies und jenes getan. Aber sie sprechen diese Worte nicht durch den Heiligen Geist, weil sie denken, dass sie gerettet werden aufgrund von dem, was sie getan haben und nicht aufgrund dem, was Christus getan hat. Der Heilige Geist hilft dir, Christus als deinen Herrn zu sehen. Und du wirst dann Christus anreden, du wirst zu ihm beten, auf eine wahrhaftige Art und Weise. Und du wirst ihn als Herrn nicht nur anerkennen, sondern ihn auch als Herrn erkennen. Das ist ein Mensch, von dem es im Römer Kapitel 8, Vers 14 heißt, denn welche der Geist Gottes treibt, diesen Kinder Gottes. Ein Mensch, der aufgrund seiner eigenen Verdorbenheit von dem Heiligen Geist zurechtgewiesen wird, der von dem Heiligen Geist auf Christus hingewiesen wird. Und jetzt, wo er Christus gesehen hat, fängt der Heilige Geist dich an zu trösten. Deswegen sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Oder wie es eine andere Bibelübersetzung sagt, Tröster. Und Tröster ist hier auch nur ein Aspekt von dem Wort, was es wirklich zu bedeuten hat. Dieses Wort bedeutet eigentlich im ursprünglichen Sinn, berufen, um da zu sein für eine jegliche Hilfe. Dieses Wort bedeutet hier Beistand. Berufen, um da zu sein für eine jegliche Hilfe. Es kann Helfer bedeuten, Tröster, Ratgeber, Ermutiger. Motivator, Zurechtweiser und so weiter. Alles, was mit Hilfe zu tun hat. Der Heilige Geist tröstet uns, nachdem er uns zurechtgewiesen hat und auf Christus hingewiesen hat. Was braucht ein Mensch, der am Boden zerstört ist, der mit einer Sünde kämpft, der lau geworden ist, dessen geistliches Leben ein Scherbenhaufen ist? Was braucht dieser Mensch? Braucht er Zurechtweisung? Braucht er Erniedrigung? braucht er weitere Fehlerhindeutungen? Nein, er braucht einen Tröster. Er hat es schon verstanden, dass er ein Sünder ist. Und er hat schon verstanden, dass er ohne Christus verloren ist. Und genau dafür hat Christus auch den Heiligen Geist gesandt. Darum hat Christus zu seinem Vater gebetet. Wenn der Heilige Geist dir die Wahrheit über dich selbst geoffenbart hat, wenn er dir aufgezeigt hat, was für ein elender Mensch du bist, immer noch in Sünde verstrickt, hinkend und niemals nicht zur Ruhe kommend. Vielleicht hast du ein Problem mit Stolz, ein Problem mit Uneinsichtigkeit. Du lässt dich nicht korrigieren. Du bist nachtragend. Und so weiter. Du kennst dein Problem. Du weißt, mit was du zu kämpfen hast. Nachdem der Geist dir deine Schwachheit aufgezeigt hat, so fängt er an, dich zu trösten. Das heißt, er macht dir deutlich, und das lesen wir auch hier in dieser Stelle, in unserem Predigtext, im Vers 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und dann sagt er weiter im Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und dann im Vers 23 auch nochmal. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das verdeutlicht der Heilige Geist einem Menschen, der Trost braucht. Was braucht ein zerbrochener Mensch mehr, als zu wissen, dass er geliebt wird? Als zu wissen, dass er geliebt wird. Genau das tut der Heilige Geist. Nachdem er die Herrlichkeit Christi und damit sein Werk aufgezeigt hat, dass Christus für diese Sünde, die du gerade tust, mit der du zu kämpfen hast, mit deinem Charakter, mit deinem Wesen, mit deinen Gewohnheitssünden, dass Christus für diese Sünde am Kreuz sein Leben gelassen hat. Und dass er für diese Sünde von seinem Vater verlassen wurde. Und dass er dich jetzt trotz deiner Schwachheit liebt und in dir mit seinem Vater Wohnung macht. Hier scheint es so, als ob Jesus sagen würde, dass der Vater und er uns erst lieben wird, wenn wir die Gebote halten. Nein. Wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, Johannes sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so lesen wir auch in Johannes 3, 16, dass Gott die Welt geliebt hat und seinen eingeborenen Sohn gab. Das war auch, bevor überhaupt auch nur ein Mensch ihn geliebt hat. Nein, aber was Jesus hier deutlich machen möchte, dass dann, wenn du von dem Heiligen Geist getröstet wirst, so wird der Heilige Geist dir aufzeigen und wieder deutlich machen, dass Gott dich liebt, wenn du an ihn glaubst und an das stellvertretende Erlösungswerk Jesu Christi. Im Vers 26 lesen wir, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist, er wirkt immer innerhalb und nur mit der Schrift. Er wird euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Es geht um das Wort Christi. Es geht um das Wort Gottes. Der Heilige Geist hilft uns aufgrund des Wortes Gottes. Und deswegen müssen wir das Wort Gottes lesen. Deswegen müssen wir das Wort Gottes studieren. Lesen, was dort geschrieben steht, damit der Heilige Geist uns trösten kann mit den Worten, die in seinem Wort geschrieben sind. Und auch in solchen Situationen, wenn der Mensch sich völlig alleine vorkommt, verlassen von allen, von niemandem verstanden, von allen nur missverstanden, der Heilige Geist verharrt mit dir. Er verharrt mit dem Gläubigen. Jesus sagt es hier ganz deutlich. Er wird in Ewigkeit bei euch bleiben. Wenn Gott, Christus und der Himmel die Gedanken und Gefühle der Seele einnehmen, dann ist der Geist Gottes da. Aber warum ist es nicht immer so? Im Leben eines jeden Christen gibt es Zeiten, in denen wir ausrufen können, so wie David in seinem 139. Psalm: Wie köstlich sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie gewaltig sind ihre Summen! Wollte ich sie zählen, ihre sind mehr als des Sandes. Ich erwache und bin noch bei dir. Aber warum sind diese Zeiten nicht anhaltend, fragst du dich vielleicht. Wie kann dein Herz dann noch geistlichen Pflichten gegenüber so lustlos und sogar mal abgeneigt sein? Und du versinkst in deinen Sorgen, in diesem Kummer. Und genau das ist das Zeichen dafür, dass der Geist in dir ist. Ein Mensch, der überhaupt keine Empfindung hat über Sünde, dem Sünde gleichgültig ist, der auf eine Sünde zurechtgewiesen oder im Hinblick auf eine Sünde zurechtgewiesen wird. Und er ist gleichgültig gegenüber die Sünde. Er tut keine Wiederherstellung. Er lebt weiter vor sich hin, so wie er vorher gelebt hat, und widerstrebt allem, jedem Versuch, ihm zu helfen. Dieser Mensch muss sich ernstlich fragen, ob der Geist Gottes in ihm ist. Und er kann sich dessen sicher sein, wenn der Geist Gottes in dir ist, dann wird er dich treiben. Er wird dich treiben zu Christus. Er wird dich treiben zur Buße. Er wird dich treiben zur Wiederherstellung. Aber auch wir Christen fehlen oft und empfinden Lustlosigkeit. Und deswegen betete auch David in seinem 119. Psalm 9-mal sogar: Belebe mich, belebe mich. Es gibt Zeiten, in denen der Herr plötzlich in dein Herz dringt, deine Empfindungen weitet und deine Seele befreit. Und das ist ein klarer Beweis, dass du von dem Tröster nicht im Stich gelassen wirst. Aber wenn diese Zeit in dir anhält und du verstockt wirst, du wirst zurechtgewiesen, aber du wirst immer nur verstockter, dann musst du dich ernsthaftlich prüfen, ob der Geist Gottes in dir ist. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Kommt zum Schluss. Amen.